Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 12. Predigt von Zach Poonen. Wir setzen wieder unsere Serie fort über das Thema Alles, was Jesus gelehrt hat. Wir gründen diese Serie auf Matthäus 28, Vers 20, wo es heißt, dass Jesus seinen Jüngern lehrte, geht in alle Nationen, macht alle Völker zu Jüngern und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe und geboten habe. Das ist, was ich genannt habe, den vernachlässigten Teil des Missionsbefehls. Ich hielt es für gut, alles durchzugehen, was Jesus geboten und gelehrt hat, damit wir den Missionsbefehl erfüllen können und damit wir das Verlangen seines Herzens befriedigen können und Gottes Volk dahin bringen können, wo er sie haben möchte. In unserer letzten Einheit haben wir Matthäus 5 angeschaut, die Verse 3, 4 und 5. Und wir haben drei richtige Einstellungen und Haltungen gesehen, die Jünger haben sollten. Erinnert euch daran, er sprach zu seinen Jüngern, zunächst einmal, wie wir das lesen in Versen 1 und 2. Ihr müsst euch auch daran erinnern, dass das nicht Merkmale sind, die Menschen in der Welt schätzen. Menschen in der Welt schätzen das nicht, ständig seiner Not bewusst zu sein. In der Welt wird gesagt, seid voller Selbstsicherheit. Seid euch sicher, dass ihr Selbstfähigkeiten habt. Das ist in Ordnung, soweit es um physische und intellektuelle Fähigkeiten geht und menschliche Klugheit, die wir brauchen, wenn wir Verkäufer sind oder Geschäftsführer oder ähnliches. Aber wenn es um den geistlichen Bereich geht, liegen die Dinge genau andersherum. Derjenige, der arm ist im Geist, wird Gottes Reich besitzen. Derjenige, der trauert wegen seiner Sünde, wird geistlich gestärkt werden und wird derjenige sein, der demütig ist, der nicht kämpft um sein eigenes Recht, der wird die Welt erben. Mit anderen Worten, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Seine Denkweise ist total entgegengesetzt zu der Denkweise dieser Welt. Und all diese richtigen Haltungen und Seligpreisungen, die wir finden, sind nicht Dinge, die die Welt schätzt. Das Gegenteil ist eher der Fall. Deswegen lesen wir am Ende der Bergpredigt, dass Jesus sagte, dieser Weg, von dem ich gesprochen habe, ist ein sehr enger Weg, Matthäus 7,14, und sehr wenige werden ihn finden. Also ich erwarte nicht, dass Millionen von Menschen sich diesen Weg zuwenden werden. Millionen wollen in den Himmel kommen, Millionen wollen die Kraft des Heiligen Geistes haben, aber sehr wenige wollen diese Haltungen kultivieren, von denen Jesus sprach, als Merkmale des Volkes Gottes, die im Reich Gottes sind. Wir gehen weiter zum Vers 6, wo Jesus sagte, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. In der Welt gibt es Menschen, die hungern und dürsten nach allen möglichen Dingen. Wenn du die Dinge anschaust, die Menschen in der Welt hungern und nach denen Menschen in der Welt hungern und dürsten, ich denke, die meisten hungern und dürsten nach Reichtum, Geld, Bequemlichkeit, nach einem bequemen Leben, Häuser, Grundstücke, Vorankommen in der Gesellschaft, höhere Positionen auf der Arbeit und sie wollen besser aussehen und all das, was ihnen Ehre und Bequemlichkeit bringt und Wohlbefinden, Wohlgefallen in der Welt. Selbst Christen, die meisten Christen, selbst die, die beanspruchen, wiedergeboren zu sein, viele von denen verfolgen diese Dinge. Aber zu hungern und zu dürsten, um ein gottwohlgefälliges Leben zu führen, zu hungern und zu dürsten, um Sünde zu überwinden, ist so eine seltene Qualität, dass ich glaube, was Jesus sagte. Sehr wenige werden diesen Weg zum Leben finden. Ich bin nicht überrascht, wenn ich sehr wenige sehe, die Interesse daran haben, eine Botschaft zu hören, völlig gerecht zu sein. In der Tat bin ich nicht überrascht, wenn Leute sich abwenden und sagen, das ist unmöglich. Wenn Menschen sagen, die Bergpredigt richtet Standards auf, die keiner erfüllen kann. Das ist genau die Antwort, die ich erwarte von einem weltlichen Christen oder einem sogenannten wiedergeborenen Christen, der weltliche Haltungen hat, Einstellungen hat. Ich würde sogar in Frage stellen, ob jemand wie ein solcher Mensch wirklich wiedergeboren ist, der alles einfach links liegen lässt, was Jesus in der Bergpredigt gepredigt hat. Deswegen sehen wir, wenn Jesus sagte, wir sollen alles lehren, was er uns geboten hat. In Matthäus 28, 20 sagte er zunächst mal, wir müssen Jünger aus den Menschen machen. Jeder Mensch, der sich selbst als bekehrt bezeichnet, in den Himmel gehen möchte, hat kein Interesse, allem zu gehorchen, was Jesus sagte, weit gefehlt. Aber jemand, wenn er ein Jünger wird, wird Interesse haben zu wissen, was hat Jesus geboten. Ich möchte diesen Geboten gehorchen. Wenn er möchte, dass ich arbeite im Geist, möchte ich herausfinden, was es bedeutet. Wenn er möchte, dass ich traure um meine Sünden oder sanftmütig, möchte ich herausfinden, was das ist. Wenn er möchte, dass ich Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, möchte ich Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Das wäre die Haltung eines wahren Jüngers Jesu. Was bedeutet es, zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit? Zum Beispiel sehen wir irgendjemand sagt vielleicht irgendwann, ja, ich hungere und dürste nach ein bisschen Wasser oder ich hätte gern was zu essen, ich habe Hunger, aber wie viel wärst du bereit zu bezahlen für ein Glas Wasser? Wenn ein Glas Wasser 100.000 Rupies kosten würde, etwa 1.400 Euro, hättest du so viel Verlangen danach? Oder wenn ein kleiner Snack 100.000 Rupies kosten würde, hättest du so viel Hunger danach, würdest du sagen, nee, so viel Hunger habe ich auch wieder nicht, um 100.000 Rupies zu bezahlen für ein Glas Wasser. Aber überleg mal, wärst du, der durch die Wüste gelaufen wäre, über mehrere Tage, dein ganzer Körper ist ausgemergelt, ausgetrocknet, dein Mund ist trocken und du liegst im Sterben vor Durst, du wärst natürlich bereit, 1.400 Euro zu bezahlen für ein Glas Wasser. Das ist Durst. Und du wärst bereit, jeden Betrag für Essen zu bezahlen, weil du stirbst vor Hunger. Die Art von Hunger und Durst, von der Jesus hier spricht, ist ein verzweifelter Hunger, ein verzweifelter Durst, danach gerecht sein zu wollen um jeden Preis. Nicht gerecht, wenn es bequem ist, wenn es meine Pläne nicht durcheinander bringt. Die meisten Menschen, die in den Kirchen sitzen, selbst wenn sie Botschaften über Heiligkeit anhören, sie wollen heilig sein, wenn es ihre Pläne nicht durcheinander bringt, wenn es ihre eigenen Zukunftsideen nicht behindert, wenn sie das Mädchen oder den Jungen heiraten dürfen, die sie heiraten wollen. Sie wollen Gerechtigkeit haben, die nicht zu teuer ist. Wenn du ihnen Gerechtigkeit anbietest, ist die erste Frage, was kostet mich das? Und dann weißt du, dass sie nicht wirklich Hunger danach haben, keinen Verlangen danach haben. Wenn jemand wirklich hungrig und durstig ist danach, verzweifelt Verlangen danach hat, würde nicht nach dem Preis fragen, gib mir das Wasser, ich gebe dir alles, was ich habe, ich liege im Sterben. Das ist die Bedeutung von Gott suchen von ganzem Herzen. Der Grund, warum viele Menschen Gott nicht so finden, wie andere ihn gefunden haben, ist der, dass sie haben kein zufriedenstellendes christliches Leben. Das ist der Zustand der meisten wiedergeborenen Christen, weil sie Gott nicht wirklich von ganzem Herzen suchen. Ich habe sehr wenige Menschen in meinem Leben gefunden. Ich sage das ehrlich, ich bin in viele Länder gereist und bin seit 52 Jahren Christ, wiedergeborener Christ. Ich habe sehr wenige Christen gefunden, die ehrlich sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Herrn und ich bin zufrieden mit meinem christlichen Leben und Fortschritt und ich bin dankbar für die Art und Weise, wie ich dahin gekommen bin. Ich bin begeistert über mein Leben jeden Tag. Sehr wenige Menschen sagen das. Die meisten Menschen sind gelangweilt. Vielleicht waren sie am Anfang, als sie sich bekehrt haben, begeistert, aber jetzt sind sie so gelangweilt. Sie haben keine Zeit, die Bibel zu lesen. Sie haben kein Interesse an geistlichen Dingen. Sie geben sich vielleicht gewissen Aktivitäten hin, sie gehen zur Kirche, sie bezeugen Jesus, sie kümmern sich um die Armen, aber sie sind nicht begeistert darüber, Jesus nachzufolgen. Und der Grund ist der, es heißt in Jeremia Kapitel 29, es gibt ein Gesetz hier, was die Menschen anbetrifft und Gott anbetrifft, das wir verstehen müssen. Jeremia 29, in Vers 13, da sagt der Herr zu seinem Volk Israel, ihr werdet mich suchen und mich finden, wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen. Ihr werdet mich suchen und mich finden, wenn ihr nach mir sucht und forscht von ganzem Herzen. Wenn du ihn nicht mit deinem ganzen Herzen suchst, sondern nur halbherzig oder mit drei Viertel deines Herzens, gibt es hier keine Verheißung, dass du ihn finden wirst. Du wirst ihn vielleicht überhaupt gar nicht erst finden. Das ist genau der Grund dafür, dass so viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, niemals den Herrn finden. Sie haben eine Religion. Ihr Christentum ist eine bloße Religion mit Ritualen, mit gewissen Dingen, die sie tun. Egal welcher Gemeinde sie angehören, sie kennen den Herrn nicht. Sie kennen Jesus nicht als persönlichen Freund. Und dann haben sie alles im christlichen Leben wirklich verpasst, was immer sie sonst haben. Wir können einen christlichen Namen haben, zu einer christlichen Gemeinde hören. Wenn du den Herrn persönlich nicht kennst, dann hast du das Wesentliche verpasst. Der Grund ist, du suchst vielleicht Gott nicht von ganzem Herzen. Viele Dinge in der Welt suchst du vielleicht von ganzem Herzen, aber nicht den Herrn. Gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden, sie werden zufriedengestellt werden. Wenn ein Mensch sagt, ach Bruder Zach, ich habe so sehr versucht, Sieg über Sünde zu erlangen, ich habe es nicht bekommen, kann ich ihm sagen, auf der Grundlage dieses Verses, dass du nicht wirklich hungerst und dürstest nach einem heiligen Leben. Du bist nicht wirklich verzweifelt darauf aus, Sünde zu überwinden. Ich möchte dir den Weg zeigen, wie Jesus betete, um nicht zu sündigen. Bedenkt die Tatsache, dass Jesus auf der Erde genauso wie wir versucht worden ist und er niemals sündigte. Aber es war nicht etwas, was leicht war für ihn. Ich möchte euch einen Vers zeigen im Hebräerbrief Kapitel 5, der uns sagt, wie Jesus Versuchung gegenübertrat. Er wurde versucht in allen Dingen, wie wir, es wurde gesagt in Hebräer 4,15, und danach wird gesagt, dass dieser Christus, der unser Hohepriester ist, nach der Ordnung Melchisedeks in Kapitel 5, Vers 6, wird uns gesagt in Vers 7, dass in den Tagen seines Fleisches, dass er nicht die letzten Tage seines Fleisches in Gethsemane, sondern in der ganzen Zeit, als er als Mensch auf der Erde war, über 33,5 Jahre, da hat er Gebete und Flehen, Bitten und Flehen gebracht, spezifische Anliegen seinem Vater gebracht, nicht nur allgemeine Gebete, die sagten, segne mich, sondern konkrete Bitten. Und er brachte diese Gebete da mit lautem Rufen und Tränen. Warum um alles in der Welt hat er laut gerufen und Tränen vergossen beim Gebet? Würde Jesus so beten? Kannst du an eine Zeit denken in deinem Leben, wo du mit Tränen gebetet hast, vielleicht als dein Kind krank war oder als du etwas verloren hast, was du unbedingt wiederhaben wolltest, dann hast du geweint und gebetet zu Gott vielleicht, aber Jesus hat nicht um irgendwie solche Dinge gebetet. Hast du jemals mit lautem Weinen gebetet und gebetet und rufen? Vielleicht, wenn jemand gestorben ist oder sowas in der Richtung. Aber Jesus betete nicht bei solchen Anlässen. Es heißt, er betete mit lautem Rufen und Tränen zu dem Vater, der in der Lage war, ihn aus dem Tod zu erretten. Und er ist erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Es gibt einige Dinge in diesem Vers, die uns beibringen, was es bedeutet, zu hungern und zu dürsten nach Gerechtigkeit. Jesus hatte keine Gerechtigkeit, die ihm so auf einem Tablett angeboten worden ist. Anders als wir, er musste darum ringen und kämpfen, hungern und dursten danach, so wie wir auch. Weil er war ein Mensch wie wir. Und er sollte ein Vorbild sein für uns. Er stand jeder Situation gegenüber, jeder Versuchung gegenüber, der wir gegenüberstehen, und er stand ihr gegenüber, so wie wir es tun müssen. Und um diese Versuchung zu überwinden, das ist die Bedeutung, zu beten zu dem, der in der Lage ist, ihn aus dem Tod zu erretten. Über welchen Tod spricht er hier? Jesus hatte keine Angst davor, nach Golgatha zu gehen. Er liebte uns so sehr, dass er bereit gewesen wäre, 1000 Mal ans Kreuz zu gehen, um uns zu retten von unseren Sünden. Er hatte keine Angst davor, zu sterben. Es gibt christliche Märtyrer, die singend in den Tod gegangen sind. Wie konnte Jesus jemals davor Angst haben? Es geht hier nicht um körperlichen, physischen Tod, aber es heißt ja, sein Gebet wurde erhört. Oder wurde nicht vom physischen Tod errettet? Wie wurde sein Gebet erhört? Sobald diese Aussagen, die wir hier sehen, bedeuten, er wurde von einem anderen Tod errettet. Die Bibel spricht vom physischen Tod und geistlichem Tod. Jakobus 1 sagt, Sünde, wenn sie vollendet ist, bringt den Tod hervor. Wenn du versucht wirst und nachgibst, führt das zu Sünde und Sünde führt zum Tod letzten Endes. Das ist der Tod, von dem Jesus bat, gerettet zu werden, in dem Augenblick der Versuchung, dass es nicht einmal den Geruch des geistlichen Todes gibt, indem er falsch reagiert auf Versuchung in irgendeiner Art und Weise, in Gedanken, in einer Haltung, was die Motive angeht, die Worte, die Taten. Es sollte nicht einen Geruch von Sünde geben. Und weil er so verzweifelt darauf aus war, vollkommen rein zu sein, dem Vater wohlgefällig zu sein, deswegen musste er mit lautem Rufen und Tränen beten, für 30 Jahre in Nazareth, 3,5 Jahre in seinem Dienst, in den Tagen seines Fleisches, in allen Tagen, sagt der Vater, ich will nie sündigen. Ich will niemals meinen eigenen Willen tun, bedeutet das genau genommen. Das ist die Wurzel aller Sünde. Er betete und rang in Gethsemane um denselben Aspekt. Er schwitzte große Blutstropfen, weil er niemals seinen eigenen Willen tun wollte. Und er wurde erhört aufgrund seiner Gottesfurcht. Was ist also das Kennzeichen von Gottesfurcht gemäß diesem Vers? Ein Kennzeichen von Gottes Furcht ist, dass du verzweifelt zum Herrn schreist, dass du nicht Gott irgendwie missfällst auf irgendeine Art und Weise. Und er wurde gerettet, seine Gebete wurden erhört, er hat niemals gesündigt. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum wir sündigen. Weil wir nicht so verzweifelt darauf aus sind, davon gerettet zu werden. Die Bibel sagt, flieht vor der Unzucht, hierin ist das Geheimnis, dafür ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Das erste gesegnet sind die Hungernde dürsten nach Gerechtigkeit. Und da ist eine Verheißung, du wirst gesättigt werden. Es ist kein Zweifel daran. Also gehen wir weiter zum nächsten Punkt, den wir in Matthäus 5 finden. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit ist die Einstellung, die Vergebung beinhaltet, anderen gegenüber, die uns verletzt haben, und dass wir denen Gutes tun, die in Not sind. Die Bibel spricht von zwei Aspekten der Barmherzigkeit. Erinnert ihr euch an die Geschichte des Samariters? Jesus stellte die Frage, wer ist derjenige, der seinen Nächsten geliebt hat, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat? Was war dieser Akt der Barmherzigkeit? Es bedeutete, einem Mann zu helfen, der in Not war. Das ist ein Aspekt der Barmherzigkeit. Der andere Aspekt der Barmherzigkeit ist, Menschen zu vergeben. Der Herr ist barmherzig uns gegenüber. Er vergibt uns unsere Sünden. Und er lehrte uns zu beten, unser Vater im Himmel, vergib uns unsere Sünden genauso, wie wir den anderen vergeben, wenn sie gegen uns sündigen. Was bedeutet dieses Gebet? Das bedeutet, wenn ich jemandem nicht vergebe, wenn er gegen mich gesündigt hat, dann bete ich zu Gott, Herr, vergib mir genauso, wie ich diesen Menschen vergeben habe und ich habe ihm nicht vergeben. Also bitte ich Gott eigentlich, mir nicht zu vergeben. Ist dir das klar? Vergib mir genauso, wie ich der anderen Person vergebe. Ich habe ihn nicht vergeben, also sie vergisst mir nicht. Ich habe ihm vergeben, aber ich schmolle immer noch aufgrund seiner Handlungen mir gegenüber. Herr, vergib mir, aber du darfst immer noch schmollen. Ist dir klar, wenn du betest, dass du Gott bittest, dir genauso zu vergeben, wie du denen vergibst, die gegen dich sündigen? Wenn du barmherzig bist anderen gegenüber, dann wird Gott dir barmherzig sein. Wenn du nicht barmherzig bist, wird Gott nicht barmherzig sein dir gegenüber. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also wenn immer Menschen uns verletzen, uns irgendwie übel mitspielen, gibt es zwei Dinge, die in unseren Gedanken aufstehen, die sich widersprechen. Einer ist der Gedanke der Barmherzigkeit, anderer ist der Gedanke des Gerichts. Der Heilige Geist sagt uns zu vergeben und barmherzig zu sein, aber unser Fleisch sagt uns, dass wir hart sein sollen mit den Menschen, dass wir die Person richten sollen. Und wir wollen beten, dass Gott ihn auch richtet. Aber es heißt in Jakobus 2, Vers 13, dass wenn ich unbarmherzig bin gegenüber jemandem, dann wird Gott unbarmherzig sein mir gegenüber. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Und am Tag des Gerichts werden wir sehr überrascht sein, wenn Gott sehr hart richtet, wenn Gläubige andere nicht vergeben haben. Sie werden nicht in Gottes Reich hineinkommen. Barmherzigkeit muss über das Gericht triumphieren, heißt es in Vers 13, Jakobus 2, Vers 13. Das bedeutet, wenn es einen Konflikt in meinem Herzen gibt, soll ich ihn richten oder barmherzig sein, dann sollen wir Barmherzigkeit triumphieren lassen, nicht das Gericht. Das ist das Kennzeichen eines Mannes Gottes. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Weil es Gottes Angelegenheit ist, Rache zu üben. Es ist nicht unsere Sache. Römer Kapitel 12 sagt, dass wir niemals selbst Rache üben sollen. Römer 12, 19. Weil das Gottes Angelegenheit ist. Gott sagt, Rache üben ist meine Sache, nicht deine Sache. Du hast nichts damit zu tun. Die Rache ist mein. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Wenn deine Feinde durstig sind, gib ihnen was zu trinken. Wenn sie hungrig sind, gib ihnen was zu essen. Wir dürfen uns nicht rächen, wir sollen barmherzig sein. Also wir sollen uns nicht rächen. Wir sollen uns bemühen, Gutes zu tun, womöglich anderen gegenüber. Gesegnet sind barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Am Tag des Gerichts werden sie entdecken, wenn wir entdecken, dass wenn wir andere nicht vergeben haben, Gott uns nicht vergeben wird. Jesus wiederholt das wieder im Vater unser, in Matthäus 6, 15. Wir werden dazu kommen, wenn wir zu diesem Abschnitt kommen. Es ist sehr eindeutig. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 15, wenn du nicht anderen vergibst, wird dein Vater im Himmel dir nicht vergeben. Deine Übertretungen. Dein Vater im Himmel bedeutet, er ist bereits dein Vater, du bist ein Kind Gottes. Er sagte nicht, Gott wird dir nicht vergeben. Wenn er gesagt hätte, Gott, dann könnten wir das sagen, das bezieht sich auf Ungläubige. Aber beachtet, was dort steht in Matthäus 6, Vers 15. Dein Vater ist Gott, der Vater von Ungläubigen. Du bist ein wiedergeborenes Kind Gottes. Weißt du das nicht? Gott ist dein Vater. Das heißt, dein Vater wird dir nicht vergeben, wird dir deine Übertretung nicht vergeben. Warum? Weil du jemand anderem nicht vergeben hast. Wenn deine Übertretungen nicht vergeben sind, wie um alles in der Welt kannst du in Gottes Reich hineinkommen. Denkst du, sie werden vergeben werden, nachdem du stirbst? Hast du eine zweite Chance nach dem Tod, wenn du stirbst, ohne jemandem zu vergeben? Was wird dein Schicksal sein in Ewigkeit? Ich habe keinen Zweifel in meinem Herzen, dass du in die Hölle kommst, weil niemand in den Himmel hineinkommen kann, dessen Sünden nicht vergeben worden sind auf der Erde. Du hast keine Chance, dass die Sünden vergeben werden, nachdem du stirbst. Sie müssen jetzt vergeben werden. Und deswegen ist es so wichtig, barmherzig zu sein, anderen gegenüber, das ist nicht deine Freundlichkeit, um ihrer selbst willen, sondern du erweist dir Selbstfreundlichkeit, weil du möchtest, dass Gott dir gegenüber barmherzig ist. Kommen wir zum sechsten Punkt, zur sechsten richtigen Haltung, Matthäus 6, Vers 8, wo es heißt, gesegnet sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es gibt viele Dinge an Gott, die Gott denen offenbart, deren Herzen rein sind. Mangel an Reinheit in unserem Herzen verblendet unsere Augen. Jesus sprach darüber, dass das Auge das Licht des Leibes ist. Ich möchte diesen Vers verbinden, den wir hier sehen, mit dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, wo Jesus sprach über das Licht unseres Leibes. Lukas 11 und Vers 34, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn du wissen willst, wie es ist, blind zu sein, schließe die Augen. Dann weißt du, wie Blindheit sich anfühlt. Das ganze Licht von draußen kommt nicht mehr rein. Du kannst nichts sehen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn dein Auge blind ist oder schlecht ist oder voller Katarakte ist, ist dein ganzer Leib finster. Achte darauf, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn dein ganzer Leib Licht ist, sodass er keinen finsteren Teil hat, Lukas 11, 36, so wird er ganz hell sein. So das spricht von unserem Gewissen. Das Gewissen ist das Auge des Herzens. Wenn du dein Gewissen reinhältst, dann wird das Herz voller Licht sein und du kannst Gott sehen. Aber wenn du das vernachlässigst, dein Gewissen reinzuhalten, vielleicht hast du einen Fehler gemacht und du bekennst es nicht, du siehst es nicht als deine Schuld, du versuchst andere zu beschuldigen, dann wird dein Auge immer verklärter und schließlich kannst du Gott nicht mehr sehen. Du kannst immer noch Kopfwissen haben über die Bibel, aber du siehst Gott nicht mehr, denn das hat nichts mit deinem Kopfwissen zu tun, es hat etwas mit Reinheit des Herzens zu tun. Und wir können auch sagen, dass sich das auch bezieht darauf, Gott zu sehen, in allen Umständen, wenn unser Herz rein ist. Das ist ein anderer Aspekt dieses Verses, weil mein Herz rein ist. Dann sehe ich Gott in all meinen Umständen. Alles, was er tut, alles, was er sagt, ich sage, Gott hat alles im Griff. Selbst wenn andere mir Böses antun, dahinter kann ich Gott sehen, der das gebraucht zu meinem Besten. Seht ihr, Jesus konnte Gott sehen in den bösesten Dingen, die er erlebt hat. Als die römischen Soldaten kamen, um ihn gefangen zu nehmen, in Gethsemane, da konnte Petrus nur diesen verdrehten Verräter Judas sehen, der Jesus Christus verraten hat. Und die Leute, die Soldaten, die kamen, um seinen Herrn gefangen zu nehmen, aber Jesus sah sie nicht. Er sagte, der Becher, den mein Vater mir gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Das sagte er in Gethsemane. Vielleicht war der Postbote, der Hohepriester und die Pharisäer oder die Soldaten oder Judas, aber der Becher kam vom Vater. Egal, wenn der Postbote böse aussieht, wenn der Brief von deinem Geliebten kommt. Also weil das Herz von Jesus rein war, sah Gott in allem. Und deswegen konnte er das annehmen, gefangen zu nehmen, gedemütigt zu werden, gekreuzigt zu werden. Sein Herz war rein und er sah Gott in allem. Und wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen und wir gerufen sind nach seiner Absicht, sagt uns Römer 8, 28, dass alles zu unserem Besten zusammenwirkt. Gott lässt alles zusammenwirken zu unserem Besten, wenn wir das Böse, was andere Menschen uns antun, Umständen, die scheinbar nicht passen in unser Bild oder in das hineinpassen, wonach wir Verlangen haben, und wir sagen, Gott ist da, weil mein Herz rein ist. Deswegen sind gewaltige Segnungen darin, wenn wir ein reines Herz haben wollen und anstreben. Wir verstehen die Schrift besser, wir sehen Jesus deutlicher in der Schrift. Viele Menschen, wenn sie die Schrift studieren, sie sehen Jesus nicht. Sie sehen eine Lehre und sie kämpfen um eine Lehre. Aber wenn unser Herz rein ist, unsere Augen klar und lauter sind, dann sehen wir in derselben Bibelstelle, wie anders eine Lehre sieht, dann sehen wir Jesus. Wir sehen die Herrlichkeit Jesu und der Heilige Geist macht das deutlich. Und das zieht unsere Herzen zu ihm und es hilft uns, ihm besser und enger zu folgen. Lass uns diese Dinge, diese drei guten Haltungen bedenken, die wir heute besprochen haben, ernst nehmen in unserem Leben. Gesegnet sind die Sanftmütigen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die ein gewaltiges Verlangen danach haben, total rein zu sein. Gesegnet sind die, die barmherzig sind, die bereit sind zu vergeben, egal was jemand anderes ihnen Böses angetan hat, und diejenigen, die von ganzem Herzen danach streben, ihr Gewissen reinzuhalten vor Gott, wie Paulus es tat, und die reinen Herzen sind, werden Gott immer sehen, werden Gott im Wort sehen, sie werden Gott in ihren Umständen sehen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir beten noch einmal, dass du unser Denken erneuerst, diese Wahrheiten zu erkennen, deutlich zu erkennen, wie du möchtest, dass wir sie sehen, damit wir ihnen von ganzem Herzen nachgehen können. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.